glaube wirklich, das Beste, was passieren kann, ist wirklich, wenn Jesus wirklich zu einem redet. Und ihr wisst vielleicht, wie sich das anfühlt. Das fühlt man nicht da oben, oder? Das fühlst du im Herzen. Und ich glaube, das ist das, was wir immer wieder brauchen. Das ist ja das, was Kinder von den Eltern brauchen. Eltern schreiben den Kindern auch nicht einfach einen Brief und sagen, okay, die nächsten 10 Jahre gilt das. Oder? Okay, wir sind unterwegs. Gelesen oder gehört oder wie auch immer, die ganze Kampagne. Jesus isst ab morgen. Hängen in der ganzen Schweiz 1500 Plakate in dieser Größe und viel, viel, viel grösser. wo die Menschen einfach die Möglichkeit haben, anzuschreiben, was sie denken, wer Jesus ist. Von morgen an geht bis Ostern. Und vielleicht hast du dir in dieser Zeit, wo wir auch für das geworben haben oder das mit zum Thema gemacht haben, hast du überlegt, wer ist nach Jesus für dich? Also wir können sich überlegen, wer ist Jesus? Und da kommt dann vielleicht aufgrund von der Bibel, können wir dann ganz viele Sachen ziehen. Und das ist auch ganz toll, aber wenn wir mal ein bisschen tiefer gehen, auch zu überlegen, wer ist Jesus für mich ganz persönlich? Für Gefangene ist er der Befreier. Für Kranke ist er der Heiler. Für Arme ist er der reiche Vater. Und darum denke ich, wir haben ganz verschiedene Facetten. Übrigens, ich wollte dem Worship das machen, dass man da schon reinschreiben kann. Ich merke, mit dem Balz geht das geht nicht so gut. Aber ihr könnt auch jetzt während der Predigt oder dem Rest vom Gottesdienst für euch und auch das anschreiben, was er für euch ist. Was ist er für dich ganz, ganz persönlich? Das hat mit deinem Leben etwas zu tun. Das hat mit deiner Geschichte etwas zu tun. Und es ist wirklich persönlich, auch wenn man es hier anschreibt, ist zwar öffentlich, aber es ist immer noch persönlich. Jesus für dich. Was ist Jesus für dich? Und vielleicht können wir dir verschiedene Sachen sehen. Ich weiss, eins, was mir jetzt hinkommt, ist, ich denke, Jesus ist meine Welt. Jesus ist meine Welt. So wie Wasser für Fisch die Welt ist, so ist Jesus für mich die Welt. Neumann heisst, in ihm lebt und webt mir. Was ist er für dich? Da geht es nicht um eine intellektuelle Abhandlung, oder? Oder um Bibelwissen. Sondern es geht um den Moment, wo Jesus in dein Leben eingegriffen hat oder immer wieder eingreift. Und das ist er und das wird er nachher für dich, oder? Ich wollte euch noch einmal schnell mitnehmen. Es gibt die Webseite von dieser Kampagne. Dort hat man können und kann man immer noch anschreiben, was Jesus für einen ist. Mal schauen. So. Und einfach mal ein bisschen reinschauen, ein bisschen reinlesen, was andere so schreiben. Und vielleicht auch noch etwas vorweg für die Plakataktion. Mir hat auch schon jemand gefragt, was ist, wenn jemand etwas ganz Wüstes auf das Plakat schreibt? Der Mikrofon hat etwas gegen mich. So. Das ist alles okay. Wir lassen alles auf diesen Plakaten stehen. Wir wollen ja, dass die Leute ihre Meinung kundtun. Und wir Christen, wir verschrecken dann halt manchmal recht schnell, wenn irgendjemand etwas schlecht sagt. Auch da jetzt ein oder andere in denen, wo du denkst, okay, was Jesus ist komisch. Schon. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Das könnt ihr übrigens auch machen selber. Ihr könnt auf die Webseite gehen und das auch so reinschreiben. Ist da wieder das gleiche? Nein, nicht, gell? Okay. In Safenwil, das ist gut. Okay. Weißt du, wie viel 100 Einträge, dass das vielleicht auf dieser Seite hat? Wir müssen einfach mal. Niemand? Okay. Wenn wir mit den Leuten ins Gespräch kommen, über das, wer Jesus ist, und ihnen gerade alles versuchen auszureden, was wir nicht gut finden, dann findet kein Gespräch statt. Oder? YOLO, das ist, glaube ich, ein Jugendwort, oder nicht? Was bedeutet das, YOLO? Wie? Ah, etwas Englisches, okay. Da schreibt jemand, Jesus ist bedrohend. Es gibt ja Sachen, wo ihr immer denkt, ja, das würde ich auch sagen, so die klassischen, oder? Aber es ist immer spannend, jetzt haben wir Sachen drin, wo du denkst, ah, ja, okay, das habe ich noch nie so gehört. Praktiker, das war sicher ein Handwerker gewesen. Das ist auch herzig, sehr alt. Gut, wir machen noch ein letztes Mal. Und was ist das für ein Mensch, der schreibt, Jesus ist sehr geduldig? Was ist das für ein Mensch? Jemand, der glaubt, die Geduld von Jesus wirklich braucht, oder? Okay. Ja. Es hat einmal eine Passage gegeben, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs ist und so, und dann sagt er plötzlich zu ihnen, hey, sag doch mal, was reden die Leute eigentlich so über mich? Und das ist ja etwas, was uns manchmal auch Wunder nimmt. Oder nicht? Was reden die Leute über mich? Es ist lustig, dass Jesus die Frage stellt. Es ist so wie, hey, sag mal, ihr seid ja mal unter den Leuten und so, wenn ich vorher teache und so. Was reden die eigentlich so über mich? Was sagen die, wer ich bin? Vielleicht müsstest du das auch mal machen, in deiner Arbeitsstelle oder in der Schule oder wo auch immer. Wieso nicht mal die Leute fragen, hey, sag mal, was denken die eigentlich so über mich? Was denken die, wer ich bin? Okay, und dann sagen die Jünger, ja, das ist so, das ist ganz verschieden. Die einen sagen, du bist der Johannes der Täufer. Und dann haben sie ja, ein bisschen vorher hat der Herodes den geköpft, oder? Also du bist nur verstanden tot, das sagt es eigentlich, bist Johannes der Täufer. Und andere sagen, ja, du bist der Elia. Weil es gibt eine Prophetie, die sagt, bevor der Messias kommt, muss der Elia nochmal kommen. Und andere wieder sagen, ja, du bist der Jeremia oder sonst einer der alten Propheten. Alles Tote. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute mit dem Jesus gar nicht wirklich fertig geworden sind. Sie haben gar nicht richtig können einordnen. Ein Mensch sieht aus, schmeckt und tönt wie sie, aber der macht unglaubliche Wunder und Zeichen und seine Art von Lehre ist so etwas von krass und klar, oder? Dass sie sagen, hey, unsere Theologen, die reden ganz anders. Und dann überlegst du, wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein? Die einen, die ihn kannten, von Bethlehem her, haben gesagt, ja, hey, hallo, wir kennen ja den, mit dem haben wir im Staub gespielt, wir kennen seine Schwester und seine Geschwister und so. Das kann ja gar nicht sein, der Typ ist doch ein Dämon. Sie haben das nicht richtig können einordnen. Und eine der besten Einordnungen ist, zu sagen, okay, das ist irgendeiner, der Toten auferstanden ist. Darum hat er so besondere Kräfte, oder? Und dann muss es natürlich eine Berühmtheit sein, eben sagen wir ein Elia oder ein Jeremia oder der Johannes Täufer und so. Und dann sagt er nachher, ja, und sagt mal, für wer haltet ihr mich denn eigentlich? Und meinen, sie sind schon einige Zeit mit Jesus unterwegs gewesen, manchmal bei Tag und Nacht, haben vieles miterlebt. Und dann sagt er, und ihr? Für was haltet ihr mich? Und dann, wie könnte es anders sein, oder? Wer ist der Impulsivste und der, der immer sofort am Schwätzen ist? Vor allem die Jünger. Es ist der Petrus. Die anderen kommen manchmal auch hinter dir, aber er ist eigentlich immer der ist der impulsive Typ und so. Und er sagt nachher, du bist der Messias, du bist der Christus, du bist der Sohn vom lebendigen Gott. Und Messias und Christus, das ist eigentlich ein Titel. Du bist der Gesalbte. Die Könige sind gesalbt worden. Du bist der Messias. Du bist der, der mir darauf wartet. Du bist der Sohn vom lebendigen Gott. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich lese mal, glücklich bist du zu preisen. Wie müssen wir das heute übersetzen? Glücklich bist du zu preisen. Hey, bist du ein Glücklicher? Hey, bist du ein Glücklicher? Simon, die Erkenntnis, die kommt nicht aus einem Lehrbuch und die kommt nicht aus dem Verstand und das ist nicht irgendwie die Idee von einem Menschen, sondern das hätte mein Vater im Himmel inne, hat dir das aufgetan, geistlich, das Geheimnis aufgetan, dass du kannst erkennen, dass ich der Messias bin, der Christus. Das kannst du dir an keiner Universität holen und in keinem Workshop, da brauchst du eine Offenbarung vom Vater. Glücklich bist du zu preisen, Simon, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Was hat Jesus über sich selber gesagt? Es gibt im Johannesevangelium die 7 berühmten Ich Bin-Worte. Kannst du mal umschalten, Andreas? Hast du schon, oder? Ah, ja. Okay. Ich möchte mit euch durch die paar Worte durchgehen und euch um Folgendes bitten. Angenommen, du kommst wirklich in diesen 2 Wochen mal mit raus, mit so einem riesen Plakat, 2x, 3x so gross wie das, so Ständer haben wir. Und du kommst vielleicht mit jemandem ins Gespräch und der fragt dich, was ist denn Jesus für dich? Dann kannst du vielleicht eine Hilfe sein, zu überlegen, genau, was habe ich für ein Erlebnis mit Jesus? Und wenn wir jetzt die 7 Ich-Bin-Worte durchgehen, dass du dir mal überlegst, habe ich zu einem von diesen Ich-Bin-Worten, habe ich da eine persönliche Geschichte oder eine Begebenheit mit Jesus? A. Und B. Kommt dir vielleicht irgendeine biblische Gelegenheit oder Geschichte oder ein Vers Sinn, wo die Aussage unterstützt? Also versuch, das zu schauen, was da vorne steht und irgendwo in deinem Leben hinein zu reflektieren. Vielleicht können wir am Schluss eine kurze Zeugnisrunde machen. Eins, was er gesagt hat, ich bin das Brot vom Leben. Das ist auch das Thema vom Karfreitagabend-Gottesdienst. Ich bin das Brot vom Leben. Da gibt es also eine völlig schräge Geschichte, wo er gesagt hat, wenn ihr mein Blut nicht trinkt und wenn ihr mein Fleisch nicht esst, habt ihr keine Anteile mehr. Und dann haben die Leute gesagt, hey, was ist denn das für ein Kannibal, oder? Und sind ihm davon gelaufen. Er sagt, ich bin das Brot vom Leben. Mich erinnert es auch so ein bisschen an die Zeit der Israeliten in der Wüste mit dem Manna, mit dem komischen Brot, das vom Himmel oben runtergekommen ist. Oder hat es etwas mit dem Vater unser zu tun, wo man betet, hey, gib uns unser tägliches Brot, oder? Oder geht das vielleicht schon zu weit? Sagen, hey, gib uns unseren täglichen Jesus. Er sagt, gib uns das, was wir zum Leben brauchen. Und Jesus sagt, hey, das bin ich. Wenn die Menschen irgendetwas brauchen zum Leben, zum satt werden, dann ist das nicht, was du im Aldi kannst kaufen oder in der Migros, sondern das ist eine Person, Jesus selber, das lebendige Brot vom Himmel. Ich bin das Brot vom Leben. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr Hunger haben. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Und das ist klar, dass das nicht unsere physischen Sachen gemeint sind. Also, ich meine, seit ich Jesus kenne, habe ich nicht mehr aufgehört zu trinken und Salami essen, oder? Sondern da geht es wirklich um unseren inneren Mensch, dein innerer Mensch, der Teil von dir, der Ewigkeitswert hat, der braucht auch Nahrung. Der braucht auch zu trinken, der braucht auch Essen. Und der sagt, hey, und ich bin das, ich bin die Nahrung für deinen inneren Mensch. Er hat gesagt, ich bin das Licht von dieser Welt. Und an einem anderen Ort sagt er, ich bin das Licht von dieser Welt, solange ich da bin. Und nachher seid ihr das Licht von dieser Welt. Also er hat es wie weitergegeben, ein Fackelträger. Oder? Er hat das Licht gehabt und hat es uns weitergegeben. Aber da sagt er, ich bin das Licht von dieser Welt. Er sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis leben, sondern er wird das Licht vom Leben haben. Jemand, der in der Finsternis zur Welt kommt und in der Finsternis lebt, der kann sich gar nicht vorstellen, dass es Licht gibt. Der denkt, es ist ja hell. Oder? Es ist ja schon hell. Der meint, seine Dunkelheit sei hell. Und das meinst du so lange, bis du Jesus begegnest und du merkst, es gibt ein Licht vom Himmel. Oder? Es gibt eine andere Art von Helligkeit. Wo hast du vielleicht mit dem Brot oder mit dem Licht eine Geschichte, ein Erlebnis? Oder kommt dir irgendetwas Sinn, wo das unterstützt? Geschichte aus der Bibel oder so? Also wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr im Finstern wandeln, sondern er wird das Licht vom Leben haben. Und ich habe mich zurückgerinnert, ich weiss noch, in dieser Zeit zwischen 17 und 20, wo ich drögelt habe, da konnte ich mit einigen Sachen wirklich nichts anfangen. Ich konnte zum Beispiel mit der Natur nichts anfangen. Mit Grünzeug und Bäumen und Büschen und so. Aber dort, wo ich Jesus gelernt habe kennen, da hat sich mir plötzlich in die Schöpfung hinein wie eine neue Tür geöffnet. Ich würde sagen, ich habe es wie plötzlich in einem anderen Licht gesehen. Ich habe das da vorher auch probiert. Ich habe probiert, irgendwie mit Drogen einen Zugang zu finden zu der Schöpfung oder der Natur. Aber das ist alles Kitsch. Im Vergleich mit dem, wenn man Jesus lernt kennen und das wahre Licht lernt kennen und plötzlich auch die Schöpfung vor da verleuchten und die Natur plötzlich deine Seele berührt. Er ist wirklich das Licht vom Leben. Er ist der, der uns aus jeder Art von Finsternis herausführen kann. Dann sagt er, ich bin die Türe. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Die Aussagen von Jesus, die sind für viele Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, ein totaler Affront. Weil es ist so ausschließlich. Heute ist man ja tolerant, man ist offen für alles. Darum sind ganz viele nicht mehr richtig dicht, oder? Hat mal einer gesagt. Die Leute, die für alles offen sind, die sind nicht mehr ganz dicht, oder? Und in dieser Phase von der Toleranz ist es ein absoluter Affront, eine Frechheit zu sagen, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Weg zu Gott. Es gibt nur einen Stören. Nur wenn du da durchgehst, durch die Türen, wirst du wirklich errettet werden. Es gibt keinen anderen Eingang, es gibt keinen Dienstboten-Eingang, es gibt auch sonst keine Tür an dem Gebäude. Und er sagt, wer da wird innen und rausgehen, der wird weit finden. Und weit, das ist auch, denke ein anderes Bild für auch Leben. Du wirst Leben finden. Du wirst Platz finden, du wirst Raum finden, du wirst Nahrung finden. Aber das passiert nur, wenn ich durch Jesus durchgehe. So eigenartig, wie das auch gerade wieder mag tönen. Genau so eigenartig, wie wenn er sagt, hey, ihr müsst mein Blut trinken und mein Fleisch essen. Also es gibt keine technische Formel fürs Leben. Und es gibt kein Opfer oder irgendwie eine religiöse Übung, die genug gross wäre, zu dem zu kommen, was ich nur durch Jesus überkommen kann. Er sagt, ich bin die Tür vom Leben. Dann sagt er, ich bin der gute Hirte. Vielleicht würde er uns heute etwas anderes sagen. Für die damaligen Menschen, die Hirte sind, so etwas zum Alltag gehört hat, für die hat das viel, viel mehr Sinn gemacht, wie für uns heute. Ich meine, wer von euch hütet Schaf? Wer von euch hütet Kühe? Oder Lama, oder was weiß ich was alles, Küngel. Uns fehlt wie viel Füllung von dem. Wir haben so eine Ahnung, Oder im Winter siehst du jemanden mal Hirten mit Schafherden durch die Schweiz ziehen. Da gibt es so ein bisschen Vorstellung davon. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Er sagt, es gibt ja auch andere Hirten. Aber ich bin wirklich der gute Hirte. Und er sagt, der gute Hirte zeichnet sich durch da aus, dass er bereit ist, sein Leben hinzugeben für seine Schafe. Für seine Mähe. Oder? Erinnert euch vielleicht an die Geschichte von David, wo der David in die Situation hineingekommen ist, wo der Goliath das Heer der Israeliten verspottet, über 40 Tage und so. Da kommt mal der David dazu, das war ein wahrscheinlich junger Erwachsener gewesen. Und der hat sich dermaßen aufgeregt, dass der Goliath das Heer vom lebendigen Gott so verhöhnt. Der hat nicht können an sich halten und er ist zum Saul gegangen, zum König und gesagt, hey, ich will gegen dich kämpfen. Dann schaut er ihn so an und sagt, ja, aber du bist ja noch ein Teierschalen am Füllen, oder? Hey, was soll das nicht so? Und dann sagt der David Folgendes, hey, in der Zeit, wo ich die Schafe von meinem Vater gehütet habe, da hat es jemand einmal einen Leu gegeben, der das Schaf geschnappt hat und ich habe es dem aus dem Maul rausgerissen und ich habe gegen Bären gekämpft. Und er hat sein Leben riskiert für die Schafe von seinem Vater. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich gebe mein Leben hin für meine Schafe. Und nochmal sagt er Jesus, wenn du nur ein eingemieteter Knecht bist, dann wirst du, wie sagen wir, Füße in die Hände nehmen und davon säckeln, oder? Wenn irgendetwas Schlimmes passiert. Also wenn ein Leuch kommt oder ein Bär, oder? Dann sieht man von dir nur noch so eine Spur. Oder? Jesus sagt, bei mir ist das ganz anders. Ihr seid mein Eigentum. Und darum kämpfe ich bis zum Tod für mein Eigentum. Ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für euch. Dann sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ist auch wieder lustig. Er als Person sagt, ich bin die Auferstehung. Er hat gesagt, ich hätte das Pülferli, das dich ewig leben lässt. Oder einen Jungbrunnen, wo du reinkumpeln und ewig leben kannst. Dann sagt ich, es konzentriert sich so sehr auf ihn selber, auf Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Man kommt gerade eine Geschichte hin, wo er den Spruch auch bringt. Biblische Geschichte. Lazarus, einer der guten Freunde von Jesus, stirbt, ist schon im Grab rein, schmeckt schon sehr unangenehm. Und die Schwester kommt zu Jesus und sagt, hey, jetzt ist er gestorben, wieso bist du nicht gekommen, wenn du gekommen wärst, würde er leben. Und dann sagt er, hey, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, ich weiss, am Ende der Zeit werden alle aufstehen. Sagt er, nein, ich bin jetzt. Jetzt bin ich die Auferstehung und das Leben. Und um das beweisen oder wie illustrieren oder wie auch immer, geht er zu dem Grab und sagt, Lazarus, komm raus. Und der kommt raus. Wenn du mit Jesus in Berührung kommst, wenn du wirklich mit Jesus in Berührung kommst, wird er alles, was in dir innen tot ist, können lebendig machen. Alles. Es heisst, dass die gleiche Kraft an uns wirksam ist, die gleiche Kraft, durch die er Jesus von den Toten auferweckt hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt, wer an mich glaubt, und damit ist nicht nur gemeint, für möglich halten, dass es Jesus gibt, sondern wer glaubt, dass ich für ihn wird sterben, zur Vergebung von der Sünde, wer wirklich an mich glaubt, dass Sohn Gottes, dass ich der Messias bin, der Verheißene, Christus, wer das wirklich glaubt, und nicht nur für wahr haltet, der wird leben, sogar wenn er stirbt. Das ist Leben nach dem Tod. Das ist ewiges Leben in der Gegenwart von Gott. Und er sagt, hey, ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Wenn du mit mir in Berührung kommst, wird Auferstehungsleben in dein Leben hineinkommen. Das ist das sechste Ich Bin-Wort von Jesus, wo er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wort und ich bin das Leben. Es ist so, wie wenn er den Menschen würde sagen, alles, was ihr sucht, Brot, ewiges Leben, Auferstehung, Türen für dein Leben rein, weit, alles, was ihr sucht, hey, ich bin da, hallo. Bei mir gibt es das alles. Und denkt, das ist auch unsere Botschaft an die Menschen. Jesus ist A und das O. Das heisst nachher, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist wie so das Ultimative, das Ausschliessende, oder? Und wenn ich den vor ein paar Wochen wieder mal gelesen habe, habe ich gemerkt, manchmal habe ich das Gefühl, wir bleiben wie bei Jesus stehen, oder? Jesus am Kreuz und Jesus auferstanden. Aber wieso hat er das alles gemacht? Damit wir zum Vater kommen. Das Ziel ist nicht, bei Jesus und beim Kreuz und Auferstehung hängen zu bleiben, sondern durch ihn zum Vater zu gehen, heimzukommen, Heimat haben, zu einer Familie dazugehören, Haus, in Haushalt von Gott zu gehören, als Sohn und Tochter, oder? Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das ist für viele Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, eine absolute Frechheit. Der Anspruch, nur durch mich, entsteht eine Beziehung zum Himmel. Und entsteht Frieden zwischen mir und Gott. Und zuletzt ist, wenn er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und da wieder er hat nicht gesagt, ich bin der Weinstock. Ich bin einer unter vielen. Sondern er sagt, ich bin der wahre, ich bin der echte Weinstock. Jetzt für uns macht das auch nicht so viel Sinn. Im ersten Moment denkst du, okay, ja, schönes biblisches Bild, oder? Er ist der Weinstock. Ja. Oder was löst das in dir innen aus? Winzer, okay, ein Winzer könnte vielleicht mehr mit dem anfangen, aber mir, gell, denke ich, ja, ja, doch, ich kann nichts gegen ein Glas Wein oder zwei, manchmal auch drei, so. Weinstock, Weinstock. Ich habe eigentlich geht es immer wieder darum, versuchen herauszufinden, was hat das für die Leute damals bedeutet, wenn Jesus das sagt. Und Weinstock für sie hat geheissen, da geht es um Frieden und um Wohlstand und um Sicherheit. Er hat gesagt, jeder Israelit wird einmal unter seinem Weinstock sitzen. Da gibt es, glaube ich, so ein prophetisches Wort, oder? Also Weinstock, wenn er gesagt hat, er könnte auch sagen, für die damaligen Zuhörer, ich bin der wahre Weinstock oder in mir oder durch mich findet ihr Frieden, findet ihr alles, was ihr braucht zum Leben und findet ihr auch Sicherheit. Also nicht bei den Ägyptern, nicht bei euren religiösen Bemühungen und nicht bei anderen Göttern, sondern ich bin der wahre Weinstock. Das sind die sieben Ich-Bin-Worte gewesen. Ich wollte fragen, hast du vielleicht, wenn du das zugelassen hast, gibt es eine Situation, wo du merkst, hey, das ist ja für mich geworden. Gibt es eine persönliche Geschichte, wo du kannst sagen, da ist er mir zum Brot geworden, da ist er mir zu dieser Sicherheit und zu dieser Versorgung geworden. Was ist deine Geschichte mit Jesus? Was sind deine Geschichten mit Jesus? Hast du ein Inhaltsverzeichnis in deinem Leben hinein, mit deinen Geschichten mit Jesus, mit deinen Kapiteln, die du ihn erlebt hast, wo er dir all diese Sachen vielleicht geworden ist, vielleicht sagt mehr, das andere weniger. Ich habe mir vor ein paar Monaten so eine Liste gemacht, die ist etwa so lang, 11er Schrift. Ich will das einfach sammeln. Ich will das behalten. Ich will das nicht vergessen, was Jesus in meinem Leben hier hat und so. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie unendlich reich, dass ich bin mit Jesus.